Pfingsten haben, fand ich, dass dieses Lied, das wir jetzt zuletzt gesungen haben, ganz gut passt. Es handelte ja in Deutsch über den Heiligen Geist, der kommen soll, Vollmacht, die die Gemeinde bekommen soll. Letzten Sonntag hat der Fred Wallner hier gepredigt. Und der Fred Wallner kommt ja aus der Falkenhofgasse. Jetzt weiß ich, was mich hier irritiert. Das ist viel zu hoch. Entschuldigung, habe ich vorher nicht gemerkt. Dankeschön. Wenn die Proportionen nicht stimmen, ist das immer sehr ungewohnt. Also der Fred Wallner hat gepredigt letzten Sonntag hier. Er kommt aus der Falkenhofgasse der evangelikalen freikirchlichen Gemeinde, ganz hier in der Nachbarschaft. Und sein Anliegen, das er auf dem Herzen hatte, ist, so wie ich das mitbekommen habe, auf offene Herzen bei uns gestoßen. Jedenfalls habe ich sehr viel positive Resonanz darauf gehört. Es ging ihm um die Frage, wie brennt unser Herz für den Herrn? Wie brennt dein Herz für den Herrn? Und er hat das ganz stark am Gebetsleben des Einzelnen festgemacht. Ich habe die Predigt mir nochmal angehört, weil ich ja am letzten Sonntag in der evangelischen Kirche war und dort über den Balthasar Buchmeier gepredigt habe, was auch sehr interessant war und eine ganz tolle Erfahrung. Unser Zustand in der Gemeinde, hat der Fred Wallner gesagt, jedenfalls die Gemeinde Jesu im Westen, das heißt hier in unserer Gemeinde, in der Edelhofgasse, aber auch die Gemeinden hier in der Stadt, in Österreich, in Europa und der USA, die sind irgendwie nicht so drauf, wie Gott sich das wohl wünscht. Und er hat uns verglichen mit den Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes an die Gemeinde in Laodicea. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Und das, was da gesagt wird über die Gemeinde, ist wenig schmeichelhaft. Ganz gelinde ausgedrückt. Da heißt es, du bist lau. Du bist nicht heiß und du bist nicht kalt, du bist lau. Elend, jämmerlich, blind, nackt. Wir haben die Gemeinde von Laodicea jetzt nicht so vor Augen, wissen nicht, was für eine Gemeinde das jetzt genau war, aber wenn wir mit denen verglichen werden, ist das schon ein starkes Stück, oder? Aber ich glaube, dass die Perikope vom heutigen Sonntag an das Thema, an das Anliegen von Fred Wallner sehr gut anschließt. Heute haben wir gehört, am Anfang des Gottesdienstes, dass das Thema ja Heilung und Hilfe ist für diesen Sonntag. Und der Wochenspruch hieß, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf mir, so ist mir geholfen. Jeremia 17, Vers 14. Und heute Morgen wollen wir wieder in das Leben von Jesus hineinschauen und von ihm abschauen, wie er gelebt und wie er gewirkt hat. Wie er geheilt hat, wie sein Gebetsleben aussah und wie er verkündigt hat. Und zwar so, dass es in einer gottgewollten Reihenfolge und Proportion auch war. Die soll also auch uns helfen, uns als Gläubige, die wir hier sitzen, uns aber auch als Gemeinde in der Edelhofgasse helfen, heute Morgen so eine Art Zäsur zu machen, uns zu prüfen, auf den Prüfstand zu stellen. Wir feiern ja heute wieder, wie jedes Mal einmal im Monat, das Herrenmahl. Und für mich ist das Herrenmahl immer wieder so etwas wie Zäsur, wie ich überprüfe mich, wir überprüfen uns als Gemeinde, weil es ist ja ein Gemeinschaftserlebnis auch. Wir klären, wo stehe ich im Glauben, wo sollte ich eigentlich im Glauben sein, wo stehen wir als Gemeinde im Glauben, wo sollten wir als Gemeinde eigentlich entsprechend dem, was Gott will, sein. Und ich lade euch ein, heute Morgen euch auf die Predigt einzulassen und auch auf die Einladung, die Jesus heute Morgen an jeden von uns ausspricht. In dem Predigtext vom letzten Sonntag zu Laodicea ist ja dieser wunderbare Vers, wo es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand seine Herzenstür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Kommen wir aber zu dem Predigttext von dem heutigen Sonntag. Wir finden ihn im Evangelium nach Markus, Kapitel 1, die Verse 32 bis 39. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Soweit der Predigttext. Wir befinden uns heute Morgen ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Richtig heißt der Markus ja noch Johannes Markus, so wie wir ihn kennen. Es ist das erste Kapitel und beim Markus geht alles ganz schnell in seinem Evangelium, weil er das kleinste oder sagen wir das kürzeste Evangelium geschrieben hat. Also wer von euch schnell mal ein Evangelium lesen will, am besten den Markus nehmen, der hat nur 16 Kapitel, das geht ruckzuck durch. Markus oder Johannes Markus ist ein Jude. Deswegen heißt er eigentlich auch Johannes. Aber man merkt, dass er auch Wurzeln im Griechischen hat. Er heißt Markus. Und da hat er eben auch sprachliche Fähigkeiten entwickelt, die ihm dann weitergeholfen haben, der Evangelist zu werden oder Begleiter, der er geworden ist. Er konnte die internationale Sprache der Besatzer sehr gut. Das waren ja die Römer. Und die Römer haben, jetzt mal ein bisschen Geschichte. Was haben die? Die haben Lateinisch gesprochen. Aber das passt ja gar nicht. Das Griechische hatte sich so eigentlich eingewurzelt in der Weltgeschichte durch die griechische Herrschaft, die vorweggegangen war, dass das Latein sich gar nicht so richtig durchsetzen konnte. Und insofern war es eher noch üblich, so wie man heute Englisch spricht, eher Griechisch zu sprechen als Latein. Wir kennen also diesen Markus und seine Familie aus verschiedenen Situationen im Neuen Testament. In der Apostelgeschichte taucht er auf. Es wird berichtet, dass die erste Gemeinde sich im Haus seiner Familie traf. Seiner Mutter und Vater und so weiter. Da erinnern wir uns vielleicht an die Geschichte des Petrus, der verhaftet worden ist und wundersam durch einen Engel aus dem Gefängnis herauskam. Und als erstes lief er zu dem Haus der Familie von Johannes Markus und wollte rein. Lass mich rein, schnell, ich suche Schutz. Die Dienerin, die ihn dann sah und völlig überrascht war, dass er vor der Tür steht, hat sich so gefreut, dass sie die Tür nicht aufgemacht hat, sondern er ist reingelaufen, ist an und gesagt, der Petrus ist draußen, der Petrus. Und er war draußen, mach die Tür auf, ich muss rein. Also es war eine ganz interessante Situation. Das zur Situation von Johannes Markus und dem Haus, in dem er lebte. Er war aber auch jemand, der Paulus und Barnabas zur Hand ging. Er hat ihnen geholfen. Er hat ihnen allerdings auch dazu verholfen, dass sie sich so zerstritten haben miteinander, Paulus und Barnabas, dass die beiden sich getrennt haben und unterschiedliche Wege gingen. Grund war Johannes Markus. So kann das gehen unter Christen. Und später stützte sich Petrus sehr stark auf den Johannes Markus. Und wahrscheinlich war es auch Petrus, der ihm sehr viel Stoff gegeben hat, um sein Evangelium dann auch niederzuschreiben. Johannes Markus möchte am Anfang seines Evangeliums gleich deutlich machen, worum es ihm geht. Er will gar nicht lange um den Brei herum reden, sondern er kommt gleich auf den Punkt. Er sagt, Jesus, der Christus, Jesus von Nazareth, ist Gottes Sohn. Das ist seine Aussage. Da will er die ganze Zeit hin. Er ist der Herr und Herrscher der Welt, der es getrost mit allen Herrschern, die wir kennen, aufnehmen kann. So zum Beispiel auch mit Gaius, Julius, Cäsar. Der hat zwar 100 Jahre vor ihm gelebt, bevor das Markus-Evangelium geschrieben worden ist, aber Markus kannte den Julius Cäsar, der ja legendär geworden ist, wahrscheinlich auch durch einen ganz besonderen Ausspruch. Und den kennen manche unter uns heute noch, auch wenn sie keine Lateiner sind. Er kam, er sah und er siegte. Das stand mal auf dem Schild, als Julius Cäsar von einem seiner Siege wieder nach Rom zurückkam und den König von Pontus besiegt hatte. Er kam, sah und siegte. Cäsar, der Inbegriff des Machthabers, des erfolgreichen Kriegers, des Kaisers des römischen Imperiums, das nur am Expandieren ist und alle Reiche in sich aufnimmt. Wer ist Jesus Christus daneben? Jesus von Nazareth. Jesus sagt, er ist Gottes Sohn. Das hatten die Cäsaren ja auch gesagt, dass sie Söhne der Götter sind. 1:1. Und weiter. Markus bekommt von Jesus in seinem Evangelium gleich im ersten Kapitel 3 Fanfaren, 3 Posaunenklänge, 3 Stimmen, die in aller Welt deutlich machen sollen, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Die erste Stimme, die hören wir in der Wüste. Vers 3 in Kapitel 1. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn der Welt, den Weg, ebnet seinen Pfad. Wer hat das gesagt? Johannes der Täufer. Ja? Das hören wir ja immer wieder, wenn es anfängt, Weihnachten zu werden. Ja, Adventzeit, Johannes der Täufer, der Wegbereiter. Kurze Zeit später lässt sich Jesus von Nazareth von Johannes dem Täufer taufen und da passiert ja Folgendes, es öffnet sich der Himmel. Und dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus herab und Jesus sieht diesen Heiligen Geist. Und dann kommt noch etwas, nämlich eine Stimme, eine zweite Stimme, die da sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also der Vater im Himmel stellt sich bei dieser Taufe ebenfalls zu seinem Sohn und stellt ihn der Welt vor. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und weil alle guten Dinge drei sind, wie man so schön sagt, erbebt selbst die Unterwelt, als Jesus kam und die Menschen sah. Er sah die Menschen und sah sie teilweise krank, teilweise besessen von Dämonen. Und gerade diese Dämonen sind die dritte Stimme, die bei Markus erklingt. Als Jesus nämlich dem ersten Dämon entgegentritt, schreit der heraus, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Jesus kam, Jesus sah und Jesus Jesus verbietet den Dämon zu reden. Schweig still, sagt Jesus. Was du weißt, interessiert hier keinen. Why not? Das war ja kostenlose Werbung für ihn. Nein, er sagt zu ihm, schweig still. Natürlich bietet es sich hier an, und es wäre auch nicht falsch zu sagen, Jesus war wie Julius Caesar. Er kam, sah und siegte. Irgendwo stimmt das ja auch. Aber es bringt uns vielleicht auch auf eine völlig falsche Fährte im Vergleich zwischen Jesus und Caesar. Jesus ist der Herr, aber er ist kein machtversessener Kriegstreiber wie Caesar. Er ist Gottes Sohn, aber er zwingt sich nicht auf. Wohl zwingt er den Dämon, sein Domizil zu verlassen und aus der Haut dieses Mannes mit Geschrei herauszufahren. Jesus befreit. Er kam, sah und er sprach nur ein Wort raus. Es geschah. Diese drei Stimmen hatten also ausgereicht, dass das ganze Land, jetzt nicht die ganze Welt, aber zumindest ganz Galiläa von Jesus wusste. Zuletzt auch die Schwiegermutter von Petrus, wie wir kurz vor unserem Predigtext lesen, die ja an Fieber erkrankt war. Jesus kommt in ihr Haus, sie heilt sie, sie bedient Jesus und die Jünger. Und dann passiert Folgendes: Irgendwie weiß die ganze Stadt, Jesus ist Stadtgespräch in Kapernaum. Und im Nu bringen sie alle Kranken, alle Besessen, alles was da ist, vor die Tür vom Haus der Schwiegermutter des Petrus, da wo sie drin sind. Und er heilte und er befreite bis in die Nacht hinein. Wenn das keine erfolgreiche Propaganda ist, wenn das nicht eine Werbestrategie vom Feinsten darstellt, Jesus muss doch bekannt werden, damit die Leute wissen, wer er ist. Wie ein Lauffeuer, wie ein Flächenbrand, der die ganze Aufmerksamkeit mit der Existenzangst der Menschen auf Jesus zieht. Besser kann es doch zu diesem Zeitpunkt gar nicht laufen für Jesus. Dann folgt aber dieser Bruch in dieser Geschichte. Eine unerwartete Wendung. Was macht Jesus jetzt? Ganz bestimmt war Jesus bis ganz spät in der Nacht unterwegs und hatte zu tun, um den Menschen zu begegnen, auf sie einzugehen, sie zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Und ich möchte darauf hinweisen, Markus schreibt extra, er hat nicht alle geheilt, sondern er hat viele geheilt und von Dämonen befreit. Aber dann heißt es, obwohl er so viel zu tun gehabt hat, bis spät in die Puppen, bis frühmorgens und am Morgen noch vor Tage, also vor Sonnenaufgang, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Was bedeutet das? Wir können uns vorstellen, dass Jesus doch ziemlich fertig war. Ausgelaugt. Er hatte die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Immer wieder neue Menschen. Wer weiß, wie es ist, mit Menschen umzugehen, einen Tag lang, einige Stunden lang, der weiß, dass man am Ende groggy ist, fertig ist. Das macht einen leer, erschöpft. Und ich glaube, dass wir annehmen dürfen, dass Jesus hier auch ziemlich an seine Grenzen gegangen ist. Er brauchte Schlaf. Hat er sich auch genommen. Aber scheinbar brauchte er etwas anderes und viel mehr als den Schlaf, dass er vor Tagesanbruch aus dem Bett kommt. Das heißt hier so schnell, wenn wir lesen, er stand auf und ging hinaus. Schön. Er stand auf und ging hinaus. Seid ihr schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen? Er ist früh morgens ins Bett gekommen. Und dann vor Sonnenaufgang wieder raus aus dem Bett. Wie fühlt man sich dann? Wie hast du dich damals gefühlt? Was muss es wohl tatsächlich bedeuten, wenn jemand wie Jesus von Nazareth diese Mühe nach einem erfolgreichen Tag und einer halben Nacht auf sich nimmt, um nur eine Sache zu betreiben, nämlich in der Einsamkeit zu beten? frage jetzt mal provokant, wie viele 10 Pferde würdest du denn brauchen, würde ich denn brauchen, um in dieser Situation aus dem Bett rauszukommen, um zu beten? Worüber reden wir hier eigentlich gerade, wenn wir beten sagen? Was ist das, was hier gemeint ist? Es muss wahrscheinlich mehr sein, oder sagen wir es anders, es muss wahrscheinlich noch was anderes sein, als wenn wir zwei Lieder zur Anbetung singen, vielleicht noch ein Vaterunser sprechen oder ein freies Gebet eben beten und das mit Beten bezeichnen. Es muss noch irgendetwas mehr sein. Liebe Gemeinde, wenn wir Jesus in diesem helfenden, heilenden und befreienden Dienst zu den Menschen begleiten wollen, was wir ja auch tun, wenn wir mitarbeiten wollen in seinem Reich, in seiner Gemeinde, dann sind wir seine Nachfolger, wir gehen ihm nach. Wir versuchen das nachzumachen, was er vorgemacht hat. Dann wissen wir allerdings auch, beziehungsweise lernen wir das dann auf jeden Fall heute Morgen, nicht unser Aktivismus hilft und rettet die Menschen, sondern die heilsame Begegnung mit Jesus selbst. Nur er schenkt neues Leben. Und nur er verändert und rettet die Welt, nicht wir. Jesus ist uns gerade an dieser wichtigen Stelle ein ganz großes Vorbild. Wenn Jesus es für nötig empfindet, nur aus der Nähe mit seinem Vater, nur aus der intensiven Gemeinschaft mit Gott heraus wirken, helfen, tun zu können, wie viel mehr dann ich und du, die es nötig haben. Wir dürfen ja ganz kritisch mal fragen, wo führt denn unsere Diakonie hin? Wo führt denn unsere Flüchtlingsarbeit hin? Unser Helfen an anderen Stellen, wenn wir es nicht aus der Nähe und aus der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Vater und der Kraft des Heiligen Geistes heraus tun? Wo führt das sonst hin? Was für eine Gemeindearbeit betreiben wir, wenn diese Gemeindearbeit nicht aus dem Gebet hervorgeht, vom Gebet getragen wird und im Gebet dankend an Gott auch abgeschlossen wird? Wo führt dann unser Gemeindeleben, unsere Gemeindearbeit hin? Lassen wir uns das nicht als Einzelne entgehen und lassen uns das nicht als Gemeinde entgehen. Und wenden wir uns an unseren Herrn Jesus, an unseren himmlischen Vater, wenden wir uns an den Heiligen Geist. Jemand hat mal gesagt, das Gebet ist der beste Platz im Universum. Das Gebet ist der beste Platz im Universum. Gebetszeit ist Paradieszeit, ist Schöpfungszeit. Was meine ich damit? Im Gebet spricht Gott zu uns. Tut er das wirklich? Im Gebet spricht Gott zu uns. Und wenn Gott spricht, bleibt nichts mehr, wie es war. Wir können uns durch unsere Aktivitäten und Veranstaltungen anstrengen, wie wir wollen. Da kommt vielleicht auch was bei raus. Wir können versuchen, einen Beruf, eine Arbeit zu bewältigen. Wir können da relativ erfolgreich sein. Wir können versuchen, eine Ehe zu führen. So gut, wie wir das können. Wir können versuchen, Menschen, ja, die ganze Welt zu retten. Aus eigener Kraft. Aber ich glaube, wir werden am Ende eher entkräftet enden. Und vielleicht sogar manchmal auch völlig enttäuscht. Wenn aber Gott spricht, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann bringt er Neues hervor. In der Schöpfungsgeschichte heißt es immer wieder, Gott sprach und es geschah. Durch sein Reden verändert Gott meine Welt und gestaltet sie. Durch sein Reden verändert er deine Welt und deine Welt und gestaltet diese Welt völlig neu. Wenn er redet zu uns. Deswegen ist mein Aufruf heute Morgen, lasst uns das viel mehr einüben, was es heißt, dass Gott zu uns redet, dass wir hören. Ich habe zwei Klassen, Volksschulklassen im Moment, mit denen ich das Gebet durchnehme. Und da haben wir so einen Würfel mit W-Fragen, und da wird gewürfelt und da werden die Antworten gesucht. Was ist Beten? Und es ist ganz schnell raus. Beten ist Reden mit Gott. Ja. Und Beten ist Reden mit Gott und Hören. Ich versuche das den Kindern auch schon beizubringen und zu sagen, solange Reden nur eine Einbahnstraße ist, soweit ich Gott nur vollquatsche, Volltexte, ist das Gebet nur die Hälfte dessen, was es sein kann. Oder vielleicht sogar noch weniger. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Es muss zu einem Dialog kommen. Gott muss uns auch erreichen. Wir müssen auch an das Herz Gottes heran, in seine Nähe, die uns prägt und verändert. Denn dann heißt es, wie der Psalmist sagt, in Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Vater im Himmel gibt Orientierung für unsere nächsten Schritte, persönlich und auch als Gemeinde. Er gab Jesus Orientierung für seine nächsten Schritte. Für Jesus war das damals in der Geschichte eine Zäsur. Er war auf dem Höhepunkt. Die Leute waren alle da. Er hat sie geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Alles lief super. Und trotzdem kommt hier ein Bruch in dieser Geschichte. Wenn es in die richtige Richtung laufen soll, wenn es gut werden soll, dann brauchen wir dieses Gebet. Persönlich und auch als Gemeinde. Trotz seiner helfenden Kraft, die Jesus in Kapernaum einsetzt, beendet er auf einmal abrupt diesen Hilfsdienst. Ende. Er macht die Caritas zu. Die Diakonie wird abgeschlossen. Er macht nicht mehr weiter. Hätte er nicht auf dieser Welle des Erfolgs weitermachen können? Es gab doch noch genug Leute, die ihn brauchen. Hätte er nicht weiteren Menschen helfen können? Markus sagt ja extra, viele sind geheilt worden. Nicht alle, da waren noch genug. Wäre es nicht vielleicht sogar eine bessere Welt geworden? Hätte er da sein Headquarter aufgebrochen und dann Filialen gegründet und die ganze Welt erreicht? Jesus geht nach dem Gebet einen neuen Weg. Und Petrus redet mit Jesus, oder sollten wir sagen, Petrus betet mit Jesus, könnten wir eigentlich auch sagen. Und Petrus sagt, jedermann sucht dich. Die Not ist da, Jesus, jedermann sucht dich. Ich weiß nicht, aber ich höre da so einen kritischen Unterton bei Petrus. Und kann es auch sein, wenn wir mit Jesus reden, dass da manchmal auch so ein kritischer Unterton ist, also wenn wir so richtig ehrlich aus dem Herzen mit ihm reden und die Sachen laufen nicht so, wie wir das verstehen. Jesus antwortet auf seine Reden, er geht da gar nicht richtig drauf ein. Er sagt einfach, lass uns woanders hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sieht seinen Auftrag in der Verkündigung als erstes. Das ist scheinbar in der Gebetszeit auch nochmal neu rausgekommen. Das ist seine Priorität. Er setzt seine Prioritäten. Durch die Wunder, die er wirkte, sagen wir jetzt mal negativ, hätte er vielleicht auch viele Menschen abhängig gemacht von sich. Jetzt nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne, was ja auch passieren kann, wenn man Menschen hilft. Man macht sie abhängig von sich. Sie wären ihm gefolgt, weil er ihre irdischen Wünsche erfüllt. So haben es die Römer ja auch gemacht in ihrem großen Reich. Brot und Spiele. Du musst den Leuten nur geben, was sie wollen, dann kannst du sie hinführen, wo du willst. Verteile ich viele Geschenke, habe ich viele Freunde. Aber das Reich Gottes ist mehr als nur die Erfüllung der diesseitigen Wünsche. Es ist mehr als Gesundheit. Es ist mehr als Hauptsache gesund. Es ist mehr als Essen und Trinken. Es ist mehr als die großen Bereiche wie Sex, Geld und Macht. Das Reich Gottes, für dessen Anbruch und Ausweitung Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, das Reich Gottes ist mehr. Ein wichtiges und unverzichtbares Zeichen des Reiches Gottes ist, wie wir wissen, Liebe. Selbstlose, opferbereite Liebe. Und diesen Weg geht Jesus jetzt. Er geht nicht weiter den Weg des erfolgreichen Heilers und Austreibers, sondern er geht den Weg der selbstlosen, opferbereiten Liebe. Er geht nach Jerusalem. Und das macht seine Größe, seine königliche Würde aus, seine Herrscherwürde. Nicht, dass er kam, sah, reinschlug und siegte, sondern er kam, er sah und er überwand Sünde, Tod und Teufel durch seinen Tod, sein Sterben, sein Auferstehen. Und er ist bereit, alles zu tun, damit auch wir dieses Leben haben. Er kommt nicht als König und Herr, um uns zu überrumpeln, er kommt, um uns einzuladen. Er lädt ein zum Helfen und Heilen. Ja, das sollen wir auch tun. Das ist auch unsere Aufgabe. Helfen und Heilen. Er lädt ein zum Reden mit Gott und Hören. Das ist ganz wichtig. Das muss ineinander gehen. Und gerade jetzt lädt er uns wieder neu an seinem Tisch, um mit Brot und Wein zu symbolisieren, was den Kern unseres Glaubens ausmacht. Was es gilt zu verkündigen in dieser Welt. Und dazu ermutigt er uns, er stärkt uns an diesem Tisch, wenn wir heute Morgen zu ihm kommen, damit wir diesem Weg ihm nach weitergehen können.